Über Geld spricht man nicht. Das sagen Menschen zumindest. Ich weiß aber auch nicht so richtig warum. Schließlich ist Geld ein wichtiges und auch hochemotionales Thema. Und darüber kann man schon mal sprechen, oder? Hi, ich bin May. Und in diesem Podcast wollen wir das Thema Finanzen einmal richtig angehen. Mit unbequemen Fragen, gefährlichem Halbwissen und allem drum und dran. Gemeinsam mit MLP machen wir euch nämlich fit für die Welt des Geldes. Dann könnt ihr endlich mitreden, bekommt ein besseres Gefühl für eure Kohle und eure Absicherung und wisst, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr mal nicht weiter wisst. In den letzten Folgen haben wir schon einiges zu Financial Education gehört, zu Vorsorge, zur Absicherung und dazu, wie man das eigene Geld auch während des Studiums schon vermehren kann. In dieser Folge geht es nun ganz konkret darum, wie man im Studium mit seinem Geld klarkommt und wie man sich das Leben am besten finanzieren kann und welche Hilfen einem zustehen. Darüber wissen meine beiden Gesprächspartner besonders gut Bescheid. Dr. Achim Meyer auf der Heide ist Generalsekretär des Deutschen Studentenwerkes und damit also BAföG-Experte und Robert Buckies ist Berater bei MLP. Mal sehen, welche Tipps Sie für eine nachhaltige Studienfinanzierung haben. In unserem Podcast über Geld spricht man nicht, beschäftigen wir uns ja mit allen Fragen rund ums Geld, die Studierende so umtreiben. Gerade das Thema Studienfinanzierung ist ein wichtiges Thema, das in Zeiten von Corona für einige von euch auch gern mal belastend sein kann. Herr Buckies, wie finanzieren sich denn die meisten Studierenden?
Die meisten Studierenden haben meist eine Haupteinnahmequelle, was dann die Eltern, das BAföG oder Nebenjob sind. Teilweise funktioniert es auch über Studienfinanzierung und Stipendien. Das ist dann aber meist eher was Zusätzliches, was bei vielen dazukommt. BAföG ist ein sehr großer Punkt dabei, der gerade sehr vielen Studenten natürlich auch hilft, bei denen es sonst über die Eltern schwierig ist, dass das Studium finanziert werden kann.
Was sind denn die größten finanziellen Posten, die Studierende monatlich so stemmen müssen?
Der größte Posten ist bei den meisten mit Abstand die Miete. Danach kommt dann das Thema Lebenshaltung, also Essen, Trinken, Studiengebühren und für alle, die sie selber zahlen müssen, die Krankenkasse, welche dann ja auch ab dem 25. Lebensjahr bei den meisten dann mit inzwischen über 110 Euro dann nochmal zu Buche schlägt. Die Miete ist allerdings mit Abstand der größte Punkt dann dabei, der bei vielen schon ein Drittel bis teilweise sogar über die Hälfte von dem Budget, was die Studierenden haben, dann da auch auffrisst.
Und wie ist denn da Ihre Erfahrung? Kommen Studierende gut mit dem Geld zurecht? Vor allem auch jetzt in Zeiten der Pandemie?
Das kommt sehr auf den individuellen Fall an. Also insbesondere bei Studierenden, die kein BAföG beziehen, ist es aktuell oft schwierig, was daran liegt, dass viele Nebenjobs weggefallen sind und manche Eltern weniger Unterstützungsmöglichkeiten haben. Das habe ich selber sehr stark im letzten Jahr bei Studierenden mit ausländischen Wurzeln gesehen, die zum Studium nach Deutschland gekommen sind und dann deswegen auch Schwierigkeiten haben, wenn dann die Nebenjobs wegfallen, sie keinen BAföG bekommen können und am Anfang der Corona-Zeit dann ja auch sowas wie ein Studienkredit nicht möglich war. Und da habe ich mit sehr vielen über das Thema Studienkredit gesprochen, weil das letzten Sommer dann ermöglicht wurde. Wird jetzt allerdings, gehe ich davon aus, auch wieder schwierig werden, da das auch nur für eine begrenzte Zeit möglich war, dann den KfW-Studienkredit dann zu bekommen, wenn man aus dem Ausland hier studiert.
Für die Studierenden ist es ja sicher auch schwierig, ne? Die können ja auch dann schlecht zurück in ihre Heimatländer gehen, wenn die Grenzen zu sind.
Dann natürlich ist gleichzeitig auch oft die Situation, dass die Eltern dann vorher teilweise zumindest finanziell etwas unterstützt haben und je nachdem, wo im Ausland dann die Studierenden herkommen, ist dann da oft durch Corona dann auch noch deutlich größere finanzielle Schwierigkeiten gibt, als es die bei vielen Familien in Deutschland gibt. Und deswegen da die Unterstützung natürlich doch nochmal sehr stark dann zurückgegangen ist.
Herr Meyer auf der Heide, wir haben ja eben schon gehört, dass sich einige Studierende mit BAföG finanzieren. Wie viele Studierende sind das denn in Deutschland?
Also aktuell beziehungsweise 2019, schon daraus haben wir ja die letzten Zahlen, sind es 489.000 oder 16% der Studierenden. Leider ist die Zahl in den letzten Jahren trotz der Erhöhung kräftig zurückgegangen. Wir hatten 2013 noch 666.000 Studierende, also eine wesentlich größere Zahl. Dann muss man natürlich wissen, wer überhaupt BAföG berechtigt ist. Auch hier haben wir einen Rückgang zwischen 2007 und 2017 gehabt, nach dem letzten BAföG-Bericht von 61% auf 63% der Studierenden, die überhaupt BAföG berechtigt sind. Das sind Studierende, bevor sie überhaupt einen Antrag stellen können, die sich quasi innerhalb der Regelstudienzeit befinden, die keinen Fachrichtungswechsel begangen haben und die auch deutscher Staatsangehörigkeit sind oder sofern sie einen Migrationsstatus haben, eine gewisse Zeit in Deutschland gelebt haben müssen Und sie müssen sich im Erststudium befinden, weil Zweitstudierende sind auch nur in ganz geringen Ausnahmefällen BAföG-berechtigt. Also insofern gibt es schon enge Kriterien, die für sie gelten.
Reicht denn BAföG aus, um die von Herrn Buckis genannten Posten zu bezahlen? Ich denke jetzt vor allem gerade an steigende Mieten und Lebenshaltungskosten, die sicher einigen Studierenden gerade so in den teureren Gegenden des Landes ganz schön zu schaffen machen könnten, oder?
Ja gut, nun muss man sehen, dass der Wohnungsmarkt auch in Ballungsgebieten, in klassischen Großstädten und in den Studierendenstädten auch differenziert ist. Aber es ist natürlich richtig, in den Großstädten oder auch in den anderen genannten Städten ist die durchschnittliche Miete natürlich wesentlich höher und dann wird es auch problematisch. Also wir haben, glaube ich, in Chemnitz nach unserer Sozialerhebung die geringste durchschnittliche Miete. Die ist natürlich in München, Berlin am höchsten. Und da reicht es dann natürlich nicht immer aus. Aber wir empfehlen dann natürlich auch, möglichst ins Wohnheim zu gehen oder zu gucken, ob es andere alternative günstige Möglichkeiten gibt. Wir haben allerdings auch als Deutsches Studentenwerk bei den letzten Reformen immer gefordert, dass man auf den Wohnbedarf im BAföG eine zusätzliche Pauschale draufsetzt, die dann nochmal 50% der erhöhten Mietkosten bis zu einer Größenordnung von 150 Euro mit übernimmt. Das fordern wir weiterhin und ich hoffe, dass es da auch entsprechende Anpassung geben wird.
Nicht alle Studierenden, die eigentlich BAföG beantragen könnten, tun dies auch. Sie haben ja vorhin einige Kriterien genannt, wann man BAföG beantragen kann. Woran liegt das denn?
Warum beantragen Studierende möglicherweise kein BAföG? Das sind vor allen Dingen Studierende, die möglicherweise nur kleinere Beträge erwarten. Eben zwischen 10 und 867 Euro liegen ja die einzelnen Beträge in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Wenn die Eltern ein Einkommen haben, was niedrig ist, dann wird natürlich der Höchstsatz gezahlt. Bei einer Größenordnung von knapp 40.000 hört es dann auf und dazwischen drin sind die Beträge in Zehnerstufen gestaffelt. Das heißt, es gibt auch eine Menge Studierende, die möglicherweise nur 150 oder 200 Euro bekommen und sich dann fragen, lohnt sich der Aufwand, zumal in der Größenordnung ja die Hälfte dann ein Darlehen ist, was ich zurückzahlen muss, aber bis maximal 10.000 Euro. Und da trägt natürlich auch die Angst vor Verschuldung, die wir aber nicht für begründet halten, weil das Darlehen ist zinslos, es ist gedeckelt auf maximal 10.000 Euro und damit durchaus attraktiv.
Diese Studierenden, die vielleicht nicht den besten finanziellen Background haben, sind derzeit ja auch besonders vulnerabel, auch dann, wenn sie BAföG-berechtigt sind. Also Corona kann es erschweren, das Studium in der Regelstudienzeit abzuschließen beispielsweise. Oder wenn aufgrund der Pandemie Geschäfte oder Lokale schließen, dann fallen ja auch viele typische Studenten und Studentinnenjobs weg. Meist haben Studierende auch kein großes finanzielles Polster. Eine Geschichte einer Leserin hat uns ganz besonders berührt. Hören wir mal rein.
Ich bin Studentin und Corona hat mich finanziell in eine sehr schwierige Lage gebracht. Denn zuerst wurde mein Pflichtpraktikum abgesagt, dann musste ich deshalb mein Studium verlängern und das hatte wiederum zur Folge, dass ich den BAföG-Höchstsatz verloren habe, weil ich ja die Regelstudienzeit nicht mehr einhalten konnte. Das heißt, ich habe überhaupt kein BAföG mehr bekommen und musste mich selbst finanzieren. Ich habe Glück, weil ich neben dem Studium immer als Kellnerin gearbeitet habe und deswegen ein kleines finanzielles Polster hatte. Aber ich griff immer wieder auf dieses Geld zurück, weil ich ja irgendwie meinen Lebensunterhalt finanzieren musste. Als ich endlich einen Praktikumsplatz gefunden habe, war dieser auch noch unbezahlt. Klar, niemand bezahlt Studierende für ein Remote-Internship. Ich habe dann zwar einen zweiten Job im Callcenter angefangen, konnte den aber nicht mit dem Praktikum verbinden. Deswegen brannte mein Erspartes nur so weg. Eigentlich hätte ich nebenher meine Masterarbeit schreiben sollen, aber das war so gut wie unmöglich für mich, aus verschiedenen Gründen. Zunächst waren die Arbeitszeiten im Praktikum unsäglich, dann waren die Bibliotheken auch noch geschlossen und meine Fallstudie konnte auch nicht durchgeführt werden, weil Kontaktbeschränkungen gelten. Kurz vor meinem Abgabetermin konnte ich dann auch noch meinen Masterarbeitsbetreuer nicht mehr erreichen. Später fand ich heraus, dass er Corona hatte, mit einem starken Verlauf. Ich habe mein WG-Zimmer gekündigt, meinen Studienort verlassen und bin bei meinem Freund eingezogen. Ich bin jetzt komplett finanziell von ihm abhängig, was unsere Beziehung total belastet und ich kann nur hoffen, dass ich bald meine Masterarbeit einreichen kann. Dann muss ich so schnell wie möglich einen neuen Job finden, aber auch das sieht im Moment ja eher schwierig aus. Der Markt ist nicht unbedingt offen, alle haben Angst vor einer Rezession und vorübergehend Kellnern ist auch keine Option mehr. Das Ganze macht mir wirklich große Angst und ich fühle mich damit oft sehr alleingelassen.
Herr Mayer auf der Heide, das ist ja ein sehr schwerer Fall. Meinen Sie, dass das eine Ausnahme ist oder ist das ein typischer Verlauf, der Ihnen in der derzeitigen Situation immer wieder zu Ohren kommt?
Das ist natürlich ein Fall, der auch schon vor der Pandemie bestanden hat. Es gibt ja Studierende, die aus der Regelstudienzeit rausgefallen sind, sei es, dass sie überschritten haben oder möglicherweise auch durch einen Fachrichtungswechsel dann auch keine Förderung mehr erhalten haben, weil die Regelstudienzeit überschritten ist und sich dann eben über Erwerbstätigkeit finanzieren müssen, wenn nicht die klassische Finanzierungsgrundlage besteht, nämlich Elternfinanzierung, BAföG und möglicherweise Erwerbstätigkeit. Und dafür ist ja die Überbrückungshilfe geschaffen, zumindest für die, die pandemiebedingt einen Job verloren haben. Für die anderen geht das nicht. Und wir wissen auch, dass es schon vor der Pandemie viele Studierende gab, die in einer prekären Situation sind, die sich möglicherweise natürlich durch die Pandemie nochmal durch den Wegfall von Jobs verstärkt hat. Allerdings muss man auch sagen, es gibt durchaus auch Alternativjobs. Wir haben das beobachtet, sowohl im Sommer als auch jetzt. Circa 20% der Studierenden haben alternative Jobs wieder gefunden. Das ersetzt nicht den Wegfall komplett der Jobs. Aber wenn Sie zum Beispiel auf die Jobvermittlungsportale der Studentenwerke gehen, dann finden Sie da auch entsprechende Angebote. Aber es kann möglicherweise nicht immer passen. Und insofern, es wäre dann das Substitut, natürlich nur bis 500 Euro, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, die Überbrückungshilfe, die ja auch über die Studentenwerke organisiert wird, die man dann auch entsprechend beantragen kann, wenn man das nachweisen kann. Trotzdem gebe ich zu, diese Studierende ist natürlich in einer besonders schwierigen Situation. Deshalb verlangen wir auch von der Bundesregierung, dass endlich das BAföG als Studienfinanzierung verbessert und angepasst wird.
Was würden Sie sich denn da ganz konkret wünschen? Kann BAföG beispielsweise auch über die Regelstudienzeit hinaus gezahlt werden?
Also zunächst mal gilt ja im Moment in der Pandemiesituation, wenn die Semester nicht als volle gerechnet werden, das liegt zum Teil in der Zuständigkeit der Hochschulen, aber auch zum Teil in der Zuständigkeit der Länder, dann erhöht sich ja die Förderungshöchstdauer, weil die Regelstudienzeit eben auch verlängert wird. Das ist ja eine Kopplung. Wir wünschen uns aber grundsätzlich eine Förderungshöchstdauer, die Regelstudienzeit plus 2 Semester umfasst. Der Grund ist ganz einfach. Es gibt eben 70% der Studierenden, die erst ihr Studium im 2. Semester nach der Regelstudienzeit abschließen. Und insofern spricht auch vieles dafür, das BAföG anzupassen. Das heißt also, die Studierenden, die von ihren Eltern unterhalten werden, die kommen ja nicht in die Situation, dass mit dem Ende der Regelstudienzeit quasi das Finanzierungsfallbeil fällt, sondern die Eltern sind verpflichtet, weiter zu finanzieren. Das muss auch für das BAföG gelten, sagen wir ganz klar. Der zweite Punkt ist, es muss Erleichterungen geben beim Fachrichtungswechsel. Auch da muss es Verlängerungsmöglichkeiten geben, sodass Studierende erstmal länger abgesichert sind, vergleichbar eben denen, die von ihren Eltern unterhalten werden. Und das ist eine zweite Forderung, die wir auch aufstellen. Und ansonsten fordern wir natürlich beim BAföG weitere Verbesserungen. Das heißt also, gerade für Studierende, die elternunabhängig gefördert werden, weil sie eine Ausbildung vorher abgeschlossen haben, die Anrechnungszeiten zu verkürzen. Auch hier gibt es eine Differenz zwischen der Familienrechtsprechung und dem BAföG zu Lasten eben der Studierenden. Auch da muss eine Verbesserung erfolgen.
Jetzt haben wir ja gerade schon über die Überschreitung der Regelstudienzeit gesprochen. Sie haben auch den mehrfachen Studienfachwechsel angesprochen und man kann ja BAföG auch aufgrund von schlechter Noten, sag ich mal, verlieren. Welche Möglichkeiten haben Studierende denn dann? Gibt es bestimmte BAföG-Schlupflöcher für Härtefälle?
Also es gibt im Wesentlichen natürlich erstmal die Härtefallregelungen bei den Studentenwerken, also die dann quasi Härtefalldarlehen geben können. Aber es ist völlig richtig, was auch unsinnig ist in Bologna-Zeiten, ist eigentlich der an eine bestimmte Semesterzahl gekoppelte Leistungsnachweis, der dann ja möglicherweise auch zur Beendigung der BAföG-Förderung führt. Auch hier fordern wir, diesen Leistungsnachweis aufzugeben. Wenn die Regelstudienzeit 6 Semester betragen soll, innerhalb derer ein Bachelor absolviert werden soll oder auch ein Master innerhalb von 4 Semestern, dann ist es unsinnig, einen Leistungsnachweis zu verlangen, der ja auch eher dazu führt, dass Studierende dann ausgeschlossen werden aus der Förderung, jobben müssen und doppelt belastet sind eben durch den zusätzlichen Job und natürlich das Nachholen von Prüfungen. Also hier müsste es auch eine Vereinfachung geben. Aber ansonsten kann ich natürlich nur verweisen auf die Härtefallregelungen oder Härtefalldarlehen der Studenten- und Studierendenwerke, die man dann möglicherweise in Anspruch nehmen kann. Es gibt natürlich auch den Bildungskredit in Endphasen des Studiums oder auch das BAföG-Darlehen, was dann zum Ende gezahlt wird. Aber das setzt natürlich voraus, dass man dann auch tatsächlich fertig wird und auch absehbar fertig werden kann.
Ich erinnere mich gerade an meine eigene Studienzeit. Da hing diese Angst davor, das BAföG zu verlieren, immer wie so ein Damoklesschwert über mir. Es ist gut zu wissen, dass die Welt dann nicht untergegangen wäre, hätte ich das BAföG verloren. Also von all diesen Sachen wusste ich zum Beispiel bisher noch gar nichts. Herr Buckies, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es denn noch für Studierende, die vielleicht ihre BAföG-Berechtigung verloren haben?
Bevor die BAföG-Berechtigung verloren geht, ist vor allem erstmal wichtig, über präventive Schritte zu sprechen. Also zu schauen, was kann man davor machen, um eventuell sich auch einen zumindest kleinen finanziellen Puffer aufzubauen. Meist ist es ja ansonsten so, dass die BAföG-Berechtigung Richtung Ende des Studiums verloren geht. Und dafür kann man es dann natürlich auch angehen, dass man, bevor man jetzt einen Studienkredit nimmt, erstmal schaut, ob es Möglichkeiten gibt, von Verwandten eine Unterstützung zu bekommen, eventuell für eine gewisse Zeit. Oder auch das Thema gut bezahlte Nebenjobs, was Herr Meier auf der Heide vorhin angesprochen hatte. Ansonsten gibt es natürlich als letzte Möglichkeit auch immer noch das Thema KfW-Studienkredit oder auch andere Arten von Darlehen, die es teilweise von Banken gibt, und damit zu schauen, dass man die letzten Semester dann damit finanziert. Da muss man natürlich aufpassen, dass man da am Ende nicht ein zu hohes Kreditvolumen hat, aber gerade wenn es nur um die letzten Semester geht, kann es dann von Vorteil sein, dass man das Studium dann rechtzeitig beenden kann, dadurch, dass man einen Kredit bekommt, als dass man das Studium dann auch noch weiter in die Länge ziehen muss, weil man nebenbei arbeiten muss. Also zusammengefasst, die Themen präventiv auf jeden Fall schon mal schauen und wenn möglich einen finanziellen Puffer aufbauen. Das Thema Nebenjobs und als letzte Instanz dann das Thema Studienkredite.
Jetzt gehen wir mal nicht vom Worst-Case-Szenario aus, also dass wirklich jemand das BAföG verloren hat, sondern da läuft alles ganz gut. Wir wissen auch, dass Studierende durchschnittlich im Monat zwischen 900 und 950 Euro zur Verfügung haben, woher auch immer, also nicht unbedingt nur aus BAföG, sondern aus anderen Quellen, die Sie vorhin genannt haben. Welche Möglichkeiten gibt es denn dann, einen guten Überblick über sein eigenes Geld zu behalten und sich möglichst das alltägliche Leben gut zu finanzieren?
Der erste Schritt ist auf jeden Fall eine gute Ein- und Ausgabenplanung. Das bedeutet, dass man sich zuerst bewusst macht, woher kommt das Geld, was davon ist temporär, wie zum Beispiel ein Nebenjob, der auch zeitlich befristet ist, und womit kann man dann aber auch dauerhaft rechnen. Das sind dann auch Themen wie das BAföG, wie Einnahmen von den Eltern. Danach ist es wichtig, die Ausgaben anzugehen und sich auch hier bewusst zu machen, was sind fixe Ausgaben und was ist variabel. Das heißt, was kann ich nicht kurzfristig verändern? Das sind Themen wie die Miete, das sind Themen wie die Krankenversicherung, generell Versicherung. Und was ist variabel? Das bedeutet, was gebe ich sowieso Monat für Monat aus mit der Karte, mit Bargeld? Das heißt, wo es eben auch Unterschiede geben kann und wo man auch relativ leicht teilweise dann ja doch nochmal was verändern kann. Und diese Berechnung ist wichtig, dann auch in die Zukunft zu projizieren, also sich auch anzuschauen, wie sieht es jetzt aus? Was ist der Stand jetzt? Und was wird sich auch in der nächsten Zeit verändern? Bedeutet in den nächsten Semestern, aber auch, wenn man soweit planen kann, dass man natürlich auch schon mal ruhig fürs Studium weiterschaut, was gibt es auch in der Zukunft? Was kommt da noch auf einen zu? Damit man nämlich für sonstige Eventualitäten und zusätzliche Ausgaben wie einen neuen Laptop, eine kaputte Waschmaschine, dann auch zusätzliches Geld dann nochmal beiseite legen kann. Weil sowas Punkte sind, die natürlich die gesamte Ein-Ausgabenplanung komplett ad absurdum führen können. Deswegen da auch auf der Basis dann einen gewissen Puffer ausbauen, solange es finanziell möglich ist, um diese, ich sag mal, Blackbox im finanziellen Bereich dann für einen zu beseitigen. Und dazu wissen, wie wird es über die nächsten Semester, über die nächsten Jahre für einen aussehen.
Sie meinen, es ist also immer sinnvoll, was auf die Seite zu legen, auch wenn man sich's eigentlich gar nicht so leisten kann oder meint, sich nicht leisten zu können. Sie setzen da auf Zinsen oder?
Jein, also auf jeden Fall sollte es erstmal wichtig sein, dass man schnell verfügbares Geld hat. Das heißt, dass wenn eben Themen wie die eben angesprochene kaputte Waschmaschine oder der neue Laptop, den man dann eben doch fürs Studium braucht, dass man da dann auch schnell darauf zurückgreifen kann und da schnell dran kann. Nächster Schritt ist dann natürlich, wenn man sagt, man hat dafür erstmal genug Geld und man muss aber auch möchte auch einen gewissen Puffer aufbauen für die Zukunft, dass man dann schaut, wie man das Geld auch anlegen kann. Das heißt, da das oft genannte, das Geld für sich arbeiten lassen. Das ergibt dann insbesondere Sinn bei Geldern, die man nicht direkt in den nächsten Monaten zur Verfügung haben möchte, sondern wo dann auch so ein längerer Zins- und Zinseszinseffekt, beziehungsweise in dem Bereich eigentlich eher ein Wiederanlageeffekt, den man dann nutzen kann. Und dass man so dann auch planen kann, dass wenn man zum Beispiel weiß, in 3 Jahren wird man immer noch im Studium sein, aber man muss dann die Krankenversicherung selber bezahlen. Und da möchte man jetzt schon mal was für zurücklegen, dass man auch schaut, dass das Geld einen auch schlau angelegt ist, dass es nicht durch die Inflation dann weggefressen wird.
Viele Studierende sind ja auch versucht, einen Studienkredit aufzunehmen, insbesondere dann, wenn sie eben nicht BAföG-berechtigt sind und vielleicht auch der Nebenjob jetzt nicht ganz so viel einbringt. Was wäre denn da zu beachten?
Ja, beim Studienkredit, das ist in einer gewissen Weise ein zweischneidiges Schwert. Weil ich finde, es ist super wichtig, dass es das gibt und dass man den auch im Studium nutzen kann, damit man eben nicht das Studium immer weiter in die Länge schieben muss am Ende, weil man einfach nebenbei noch arbeiten muss. Gleichzeitig ermöglicht es vielen natürlich auch erst, dass man eben das Studium dann finanzieren kann und dass man eben studieren kann, gerade bei Studienfächern, die sehr arbeitsintensiv sind. Empfehlung ist aber auf jeden Fall, den Studienkredit erst dann aufzunehmen, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. Weil ein Studienkredit natürlich auch später zurückgezahlt werden muss und anders als beim BAföG das Ganze auch mit Zinsen zurückbezahlt werden muss. Und das kann natürlich gerade dann nach dem Studium ein großes Kreditvolumen aufmachen, was man dann erstmal tilgen muss. Und da ist auch dann die Empfehlung zu schauen, was man selber studiert und wie dann auch die eigenen Einkommensperspektiven sind. Weil natürlich, wenn man in Bereichen studiert, wo man selber dann auch ein hohes Einkommen dann nach dem Studium zu erwarten hat, dann ist auch möglich, das schnell zurückzubezahlen. Und dann lohnt es sich auch, dann ruhig schneller mit dem Studium fertig zu sein und dafür dann einen höheren Studienkredit zu nehmen. Während, wenn man nicht direkt erwarten kann, nach dem Studium in den Job einzusteigen, da noch eine gewisse Pufferzeit hat und eventuell danach auch nicht so viel verdient, dann ist es natürlich wichtig, dass man sich auch nach dem Studium vor allem leisten kann, das Ganze noch zurückzuzahlen.
Herr Meyer, auf der Heide, können Sie mir gerade noch mal erklären, wieso es bestimmte Bildungskredite eigentlich nur für Studierende gibt? Also Auszubildende haben ja jetzt auch nicht unbedingt immer sehr viel Geld übrig. Welche Möglichkeiten haben die denn, wenn das Geld vorne und hinten nicht reicht?
Auszubildende werden natürlich anders behandelt als Studierende und die Kreditprogramme, zum Beispiel der Kreditanstalt für Wiederaufbau, richten sich natürlich ausschließlich an Studierende. Das haben Sie angesprochen. Das ist eben der Bildungskredit oder auch das BAföG-Bankdarlehen. Auf der anderen Seite haben Auszubildende, sofern sie nicht zu Hause wohnen, natürlich die Möglichkeit, gegebenenfalls Berufsausbildungsbeihilfe, die die Bundesagentur für Arbeit gewährt, in Anspruch zu nehmen und die können sie dort beantragen. Und das andere gilt natürlich für Auszubildende wie für Studierende gleichermaßen. Und da haben sie natürlich den Finger in die Wunde gelegt. Da wäre dann eine Ungerechtigkeit im Hinblick auf Kredite. Die Eltern sind ja für beide zum Unterhalt verpflichtet, auch für Auszubildende. Das heißt also, sie müssen natürlich auch dem Kind eine entsprechende Berufsausbildung sichern und dafür auch zahlen über die Ausbildungsvergütung hinaus, wenn die Ausbildungsvergütung nicht reicht. Dafür haben sie auch sogar den Anspruch auf Kindergeld. Also insofern sollte man natürlich die Eltern da auch nicht außer Acht lassen, die aber möglicherweise dann auch selber knapp bei Kasse sind. Und dann mein Tipp, man soll es mal versuchen bei der Bundesagentur, wenn man nicht zu Hause wohnt. Wenn man im Elternhaus wohnt, gilt da was anderes.
Wir hatten uns ja im Vorfeld unter unseren Z-Lesern und Leserinnen zu dem Thema umgehört und haben festgestellt, dass die Lebensrealitäten unserer Leser und Leserinnen sehr ähnlich sind, wenn es um das Thema Finanzierung des täglichen Lebens geht, egal ob die sich gerade im Studium oder eben in der Ausbildung befinden. Welche ganz allgemeinen Tipps würden Sie unseren Leserinnen denn gern noch mitgeben?
Also ich würde immer erstmal prüfen, welche Ausgaben habe ich, welche Einnahmen habe ich und da natürlich eine Bilanz ziehen und auch klären, ob ich möglicherweise nicht meine Kosten senken kann, wenn meine Einnahmen nicht reichen. Beispiel ist, Sie haben es bei den Studierenden angesprochen, das gilt aber auch zum Teil für Auszubildende. Wenn Sie eine hohe Miete haben, können natürlich Studierende sich überlegen, ob sie nicht doch lieber ins Studierendenwohnheim ziehen, wo die durchschnittliche Miete ja 256 Euro beträgt und sonst die durchschnittliche Miete, wie MLP ermittelt hat, 400 Euro für Studierende. Das ist ja schon ein dicker Batzen, wo man einiges sparen kann. Weiterhin würde ich natürlich gucken, an welchen anderen Positionen kann ich sparen. Brauche ich möglicherweise ein Auto? Es gibt ja wenige Studierende oder Auszubildende, die auch Fahrzeuge haben, um da die Kosten zu senken. Oder kann ich das, indem ich mit anderen zusammenwohne in der Wohngemeinschaft, möglicherweise dadurch auch eine günstigere Miete haben? Für Auszubildende gibt es inzwischen an einzelnen Standorten wieder, weil die Politik das Problem erkannt hat, auch sogenannte Ausbildungs- oder Auszubildende-Wohnheime. die errichtet sind, zu Hause ausziehen mussten und ist dann lange nicht gefördert worden. Aber inzwischen gibt es das wieder. Kann man natürlich auch gucken, ob man da möglicherweise einen günstigen Platz ergattert. Und das wäre, wie gesagt, eine weitere Möglichkeit.
Von meiner Seite, ich greife da gerne nochmal den Punkt von Herrn Meyer-Aufderheide auf, mit dem Thema eine Bilanz ziehen. Das finde ich ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und das eben nicht nur für den heutigen Zeitpunkt, sondern auch in die Zukunft. Und sich da auch einen konkreten Plan machen, was sich verändern kann und wann es sich verändern kann. Das heißt zu wissen, das Thema BAföG, wie lange kann ich das noch beziehen? Das Thema Kindergeld, das bedeutet, dass die Eltern noch weiterhin das Kindergeld bekommen und ja meist auch an die Kinder weitergeben. Bis wann bekommen diese das? Und das Thema Krankenversicherung. Das heißt, wann muss man selber in die Krankenversicherung einzahlen und was kommen da auch noch für Kostenpunkte auf einen zu? Dass das Kindergeld wegfällt von den Eltern und dass man selber krankenversicherungspflichtig wird, dann gleichzeitig passiert, nämlich oft mit dem 25. Lebensjahr. Und dementsprechend plötzlich über 300 Euro, dann der Unterschied beträgt zwischen dem, wie es vorher war und dem, wie es dann danach ist. Und gerade für so welche Szenarien ist es dann immer wichtig, den finanziellen Puffer aufzubauen. Und da ist meine Empfehlung, mindestens, wenn es finanziell möglich ist, mindestens 2.000 Euro als kurzfristigen Puffer für sich auf die Seite zu legen, damit man dann, falls das Studium doch mal länger dauert und man da noch Kosten hat, diese bezahlen kann oder auch für ansonstige Ausgaben, an die man davor einfach noch gar nicht gedacht hat.
Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass ich als Studentin viele dieser Informationen nicht gehabt habe und gerne gehabt hätte. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Studierende, so um sich zu informieren? Oder wo können sich Studierende denn beraten lassen, Herr Buckies?
Ja, und das sind direkt zwei Institutionen, die da natürlich sehr groß sind. Das sind einmal die Studierendenwerke, wo man sich immer zu sehr vielen Themen dann auch direkt beraten lassen kann und da dann auch direkte Hilfe angeboten wird. Das andere ist natürlich auch im Finanzbereich durch Finanzberater. In dem Fall genau das, was ich dann da ja auch mache. Das heißt, das, was ich davor angesprochen habe, das ist ja im Prinzip das Gleiche, was ich dann auch mit den Studenten mache, die ich betreue. Das heißt, da zu schauen, was hat man selber an Einnahmen, was hat man an Ausgaben, wie sieht das in der Zukunft aus? Und das Wichtigste ist da eben auch immer, das selber einfach zu wissen und da einfach diese Blackbox für sich selber zu vermeiden, dass man genau weiß, wie sieht das Ganze aus und man selber da keine Unsicherheiten dann hat.
Super. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke und Ihnen schönen Tag.
Ja, ebenso vielen Dank.
Herr Meyer-Aufderheide hat es angesprochen. Die Mieten in Deutschland sind teilweise sehr hoch. Für viele Studierende zu hoch. In der nächsten Folge des Podcasts über Geld spricht man nicht, fühle ich deshalb mal zwei Immobilienexperten auf den Zahn. Marc-Philipp Unger, der Vorstand von Deutschland Immobilien, und Professor Dr. Michael Vogtländer, Leiter des Kompetenzfeldes Finanz- und Immobilienmärkte des Instituts der Deutschen Wirtschaft, werden mir mal erzählen, wie man als Student oder Studentin heute noch eine bezahlbare Bleibe finden kann. Ihr dürft also gespannt sein. Wenn euch diese Folge des Podcasts gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert Über Geld spricht man nicht doch einfach auf iTunes oder Spotify oder in euren Podcast-Apps. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge herauskommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!